Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. So sehr hat Jesus dich und mich geliebt, dass er für dich und mich gestorben ist. Das ist noch größer. Nicht nur, dass der Sohn uns geschenkt und gegeben worden ist. Nein, Jesus starb für mich. Er starb für mich, damit ich lebe. Meine Botschaft heute Morgen ist, er wurde für mich verwundet. Er wurde für mich verwundet. Ich werde über die Wunden Jesu ein bisschen was sagen. Aber das Kreuz, als ich heute Morgen gebetet habe, da plötzlich habe ich gefragt, ja Jesus, warum bist du für mich gestorben? Was bedeutet das Kreuz? Also ich war gar nicht dabei, als du starbst. Oder ich habe noch gar nicht gelebt. Für wen bist du gestorben? Er starb für unsere Sünden. Ja, was habe ich denn angestellt? Ich habe nichts angestellt, denn ich war noch gar nicht da. So, ich habe so viele Fragen gehabt heute Morgen im Gebet und plötzlich zeigt Gott mir einen Impuls und genau das ist, was ich heute predigen werde. Er ist für mich verwundet worden. Aber warum? Das sage ich euch nachher später. Bleibt noch da und hört zu. Zuerst einmal, ich möchte euch ganz herzlich einladen. Morgen ist der stille Samstag, heißt es eigentlich im Volksmund, aber so still ist die Sache gar nicht. Diese stille Samstag, sondern es ist ein Tag, wo Jesus hinabstieg an die untersten Örter der Hölle und hat das Gefängnis gefangen genommen. Also, was ist mit der Hölle los? Wie gibt es eine Hölle? Ist die Hölle entmachtet? Hat die Hölle noch Kraft? Oder muss ich Angst haben vor der Hölle? Oder wie wirkt sich die Hölle aus? Weißt du, Hölle, die Katholiken, die sind in Panik versetzt worden, immer Hölle, Fegefeuer und pass auf, wenn du nicht anständig lebst, kommst du in die Hölle. Ich möchte hier das Evangelium predigen. Evangelium ist eine gute Nachricht. Du musst nicht mehr in die Hölle. Jesus hat das Gefängnis gefangen genommen. Was auch alles ist. Dann am Sonntag Sonntag um 10 Uhr. Mit Ostern fängt etwas Neues an. Also es beginnt eine ganz neue Periode, ganz neue Epoche, ein ganz neues Zeitalter. Wäre Jesus nicht auferstanden, wäre alles für die Katz. Aber Halleluja, kannst du Amen sagen? Er lebt. Und deshalb, ich lade dich ein zu einem Auferstehungsgottesdienst am Sonntag früh. Dann geht's weiter. Mittwoch machen wir wieder weiter um 16 Uhr. Und dann auch geht's weiter nachher nach dem Gottesdienst. Wir treffen uns zusammen bei Teestunde, Keksstunde oder was das auch ist, wie wir das auch immer nennen. Wir haben noch keinen speziellen Namen. Einfach offener Abend. So, wir wollen miteinander reden. Bisschen plaudern, erzählen, wie geht's dir, was machst du, wo kommst du her, wie geschieht es, steht nicht auf dem Programm, das ist nur für die Familie Gottes. So wie die Fußwaschung war, für die Familie Gottes. Also wir sind unter uns, wir wollen auch kein Programm haben, so zwangslos Gespräche, wie auch immer, nach dem Gottesdienst. Dann am Freitag, Gott gibt uns eine zweite Chance. Dann am Samstag um 11 Uhr Frauenbrunch. Das Thema wird sein, für die Schwestern, die sind schon schön, aber die werden noch schöner. Das Thema ist innere Schönheit. Weißt du, wenn du die Predigt gehört hast, ich weiß nicht, was die Schwester erzählen wird, aber du wirst kein Parfüm mehr verwenden, kein Make-up mehr und so weiter. Du wirst von innen strahlen und die wahre Schönheit kommt von innen. Glaubt ihr das? Wahre Gesundheit kommt von innen. Wahre Kraft kommt von innen. Also, ich sollte nur noch ankündigen, also für die Schwestern, wenn ihr kommt, bringt was Deftiges mit. Sagen wir mal, was ist ein Deftiges eigentlich? Was verstehst du darunter? Wurst, Käse und so weiter, ja. Was Deftiges. Ja, also was Deftiges. Paprika und Pfefferoni. Das ist was Deftiges. Also bringt was Deftiges mit. Aber, wir wollen einfach dabei sein. Und es wird eine gute Zeit sein und dann am Sonntag wird dann am Samstag wird ein besonderer Salbungs- und Segnungsgottesdienst noch anschließend sein. So, das sind so die Themen. Steht alles auf dem Zettel, liest es durch. Er wurde für dich und mich verwundet. Das Kreuz ist ein Mysterium. Weißt du, und ich will helfen, das Kreuz zu verstehen. Ich habe lange Zeit selber Probleme gehabt. Weißt du, auch als Christ, auch als Pastor. Weißt du, Jesus starb für dich am Kreuz. Aber warum starb er? Warum? Hast du nicht schon mal Gedanken gemacht, warum Jesus am Kreuz gestorben ist für mich, wo es mich noch gar nicht gegeben hat? Dieser Gedanke, also für mich ist er gestorben, hat uns erlöst, ist das wirklich wahr? Und dann bin ich in die Bibel gegangen, studiert und beschäftigt. Ja, für wen starb Jesus eigentlich? Pass gut auf, hörst du noch die Weihnachtsbotschaft? Und er wird sein Volk selig machen. Sein Volk, was ist sein Volk? Israel. Er wird sein Volk selig machen. Die Juden, die damals Jesus ablehnten, für die ist er gekommen. Er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das nur vorneweg, damit du weißt, was ich heute Morgen predigen werde. Wir sehen immer nur den verherrlichten Jesus. Wie groß ist mein Herr, wie groß ist unser König und wie groß ist Jesus und. Und wir sind begeistert von Jesus. Aber denken wir doch drüber nach, was hat er alles erduldet? Was hat er alles erduldet, bis er soweit war? Was hat er alles ertragen? Was hat er alles auf sich genommen? Was hat er alles durchgemacht? Er wurde angespuckt. Weißt du, wenn du diesen Film von der Kreuzigung hier mal gesehen hast, wir haben das mal hier gezeigt, weißt du, als dieser Film uraufgeführt wurde, diese Passion, dann stand einer im Alexanderkino, hier am Alexanderplatz im Kino, stand auf: Oh Jesus, das hast du alles für mich getan. Dass er sogar die Zeitung Notiz genommen hat. Weißt du, plötzlich war der so ergriffen, dieser Mann. Ob er Christ war oder nicht, aber er war ergriffen. Wenn du diesen Film siehst, dann wirst du auch ergriffen sein. Der Speichel läuft runter. Jesus ist beleidigt, gekränkt, angeekelt. Man hat ihn geschlagen, ihm die Dornenkrone aufgesetzt, seine Ämter verspottet. Ja, bist ein Prophet, dann weissage doch bitte. Verstehst du? Oder König willst du sein. Dann hängt man einen Purpurmantel auf, man stellt ihn öffentlich zur Schau, reißt die Kleider vom Leib, verlost seine Klamotten und so weiter. Wer kriegt das Kleid und würfelt mal darüber? Man verleugnet ihn, man distanziert sogar seine eigenen Leute, distanzieren sich von ihm, laufen ihm weg. Denk an Petrus, ich kenne den Mann nicht. Und 3 Jahre ist er mit ihm zusammen gewesen. Das ist Kreuz, das ist Golgatha, das ist die Kreuzigung. Man hat sich von ihm getrennt, man hat ihn verlassen, man wollte seinen Namen auslöschen. Keiner soll mehr sagen, Jesus von Nazareth. Bis heute im Talmud, da wird Jesus verleugnet, der Ketzer, der Bastard. Also über Jesus redet man nicht gut. Jesus preist man dort im Judentum nicht. Man hat ihn umgebracht, beleidigt, niemand hat ihn verteidigt, niemand hat ihm geholfen. Und als er rief, mein Gott, warum musst du mich verlassen? Dann haben sie gedacht, jetzt wollen wir mal warten, ob Gott jetzt runterkommt und was geschehen lässt oder ob er ihn befreit. An Jesus hat der Böse seine ganze Macht ausgelassen. Die ganze Hölle hat sich an Jesus ausgetobt. Es gab nicht mehr genug Teufel, die noch mehr hätten machen können mit ihm. Und mit diesem Fall hat Israel den Zweck erfüllt. Sie haben Jesus zur Welt gebracht. Sie haben Jesus gehabt. Er wandelte unter ihnen und sie haben ihn abgelehnt. Und dann steht über das Kreuz obendrauf: Jesus von Nazareth, König der Juden. Eigentlich, wenn man den Kürzel nimmt, Jahwe. Und jeder, der vorbeiging, die haben ihren Gott gekreuzigt. Und deshalb sagten die Juden, schreibt nicht, er ist der König der Juden. Er hat es gesagt oder er hat es behauptet. Die wollten das verändern, aber Pilatus war so mutig, dass er sagt, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Was ich gesagt habe, das habe ich gesagt und das bleibt. Ich ändere nicht. Und bis heute, Jesus von Nazareth, König der Juden. Die Juden haben ihren Herrgott gekreuzigt. Und eigentlich die Sendung Israels ist damit beendet. Sie haben keinen Auftrag mehr. Israel wird keine neue Geschichte mehr machen. Wir brauchen aber gar nicht groß darauf warten und uns einstellen. Die Geschichte geht weiter mit Jesus jetzt. Die Jesusgeschichte geht jetzt über die Gemeinde weiter. Zur Verherrlichung Jesu braucht man kein Israel mehr. Das macht der Heilige Geist. Das machen die Zeugen Jesu, erfüllt vom Heiligen Geist. Ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Nicht mehr, wann wird der Tempel gebaut oder wann werden die Römer verjagt. Die Gemeinde Jesu erfüllt jetzt Gottes Auftrag. Die Gemeinde Jesu setzt das Werk Gottes fort. Gott verwirklicht sich jetzt durch die Gemeinde, durch dich und mich. So wie wir gestern Fußwaschung gefeiert haben oder in unseren Gottesdiensten zusammen beten, füreinander beten. Und ich habe auch jetzt hier noch ein Gebetsanliegen, das möchte ich auch weitergeben. Ich brauche eine Übersetzerin für Französisch. Die Schwester, die das bisher gemacht hat, ist schwer krank. Und die Therapie, sie muss jetzt in die Therapie und so weiter, kann das nicht mehr machen. Ich bete für jemanden, wenn ihr irgendjemanden kennt, der Französisch, Deutsch kann oder Französisch, Englisch kann. Man kann das vom Englischen ins Französische übersetzen. Sagt es mir, teilt es mir mit. Weißt du, wir haben über 600 Franzosen, die Bibelschule mitmachen. Und das wäre gut, wenn wir jemanden hätten, der das weiter übersetzt. Also ein Gebetsanliegen einfach in den Raum gestellt. Gottes Sache geht weiter. Weißt du, ich vertraue dem Herrn. Gott erweckt Leute. Gewiss, wir sind noch nicht so weit, dass wir in Zungen übersetzen können. Und die Zungen auslegen. Wir brauchen hier schon einen richtigen Dolmetscher, der Französisch gelernt hat. Oder Französisch spricht. Sie ist in Frankreich, in Toulouse und so weiter. Aber wir beten für uns, für sie. Lieber Heiland, segne Jane jetzt ganz besonders. Und lass deine heilende Macht an in ihrem Leben fühlen. Herr, lass deine Herrlichkeit fühlen, denn dein Arm ist nicht so kurz, dass du dieser Frau dort, wo sie im Krankenhaus liegt, nicht berühren könntest. Ich danke dir, Herr Jesus. Und lass uns weiter für die Schwester beten. Die soll aufgerichtet werden. Gottes Arm ist nicht so kurz. Halleluja. Wir vertrauen. Deshalb, Golgatha spielt keine Rolle, wann es passiert ist. War vor 2000 Jahren, vor 4000 Jahren, vor 10.000 Jahren. Es ist passiert. Ein für alle Mal. Verstehst? Es kann auch genau so gestern passiert sein. Die Sache ist passiert und Gott hat uns Erlösung geschenkt. Und ich denke, auch unsere Kranken sind in Jesu Wunden geheilt. Dürfen das in Anspruch nehmen. Aber manches passiert nicht hier auf dieser Welt mehr. Manches passiert erst drüben, wenn wir bei dem lieben Gott sind. Also, denn Jesus starb für die Ewigkeit, nicht für die Zeit oder diese Zeit und die Zeit, sondern er hat in der Ewigkeit die Erlösung vollbracht. Die Erlösung ist nicht für diese Welt als solches gedacht, sondern die Erlösung ist für alle Zeiten, gestern, heute und in alle Ewigkeit. So, Jesus versteht man nur an seinen Wunden. Man versteht ihn, was er gelitten hat. Wenn du Jesus siehst, siehst du den Gekreuzigten. Und deshalb predigt Paulus und schreibt Paulus in Korinthern, Christus, der Gekreuzigte, ist eine Torheit für die und ein Ärgernis für jene. Uns aber ist es eine Gotteskraft. Und deshalb, ich möchte verstehen, was ist Jesus für mich, dieser Gekreuzigte, dieser Mann, der sein Leben hingegeben hat für uns. Warum hat er sein Leben für mich hingegeben? Was habe ich davon? Gut, dass du fragst. Gut, dass du fragst. Warum starb Jesus für mich? Was habe ich davon? Was musste er alles von seinem Volk ertragen? Man versteht ihn nur an seinen Verletzungen. Weißt du, wenn du Jesus richtig verstehen willst und richtig Heilung empfangen willst, du musst verstehen, was hat man dem Mann angetan? Er, der von keiner Sünde wusste, er, der niemand was zuleide getan hat, der wurde angespuckt, der Gotteslästerung verdächtig und man hat behauptet, er hat Gott gelästert. Er hat gesagt, er würde den Aufstand gegen die Römer produzieren. All das hat er nicht gemacht. Er sagt, gib dem Kaiser, was Kaiser und Gott, was Gott gehört. Weißt du, man versteht erst, wenn man die Verachtungen, die Jesus ertragen hat, dann plötzlich kann ich mich mit ihm identifizieren. Also, dann geht's mir, wenn ich verdächtig werde, wenn ich verletzt werde, wenn ich verwundet werde, dann kann ich sagen, ja, mir geht's auch nicht besser wie ihm. Wenn er das verkraftet hat, kann ich auch als Mensch das verkraften und erdulden. Und ich werde genauso auferstehen, wie er auferstanden ist. Und wir werden diese Narben nichts mehr ausmachen. Ich werde in der Ewigkeit keine Narben mehr tragen. Unser Herr Jesus trägt die Narben noch, bis die Erlösung vollendet ist. Erst durch seine Leiden ist Jesus Jesus geworden, das Lamm Gottes, das geschlachtet wurde, das würdig ist zu nehmen, Lob, Dank, Preis und so weiter. Und wir sehen erst, was Gott die Erlösung gekostet hat. Wenn wir Jesus anschauen, was er alles von seinen lieben Juden ertragen musste, von seinen Brüdern. Weißt du, du hast nicht Probleme mit Ausländern und fremde Leute von der Straße. Die größten Probleme hast du mit deinen eigenen Hausgenossen, mit deinem eigenen Volk, die deine Sprache sprechen, die deine Sitten kennen. Die sind es, die dir am meisten zu schaffen machen. Deine Hausgenossen. Und wenn, weißt du, wenn mich jemand von der Straße beleidigt ist, rutscht mir ein Buckel runter. Aber wenn mich jemand aus meiner Familie, aus unserer Mitte jemand beleidigt, das tut mir weh. Dann sage ich, wie kommt er da drauf? Was fällt ihm ein? Das Kreuz ist der Höhepunkt der Offenbarung Gottes. Erst, als Jesus auferstand, dann konnte man jubeln. Aber weißt du, keiner war dabei, als Jesus den Weg hinabging. Das Volk hatte ihn abgelehnt. Seine Brüder, die haben gedacht, du bist verrückt. Überleg einmal, wenn jemand zu dir heute sagt, du bist verrückt, du spinnst, das ging Jesus nicht besser. Seine eigenen Brüder, die haben gedacht, der ist wahnsinnig. Der ist schizophren. Der spielt nur. Also, und sogar sein Dorf, die Nazarener, die wollten ihn sogar vom Abhang hinunterstürzen. Wenn die dich rauswerfen, dann wunder dich nicht. Dir geht's nicht besser wie Jesus. Dir geht's nicht besser wie Jesus. Die Juden hassen Jesus weiter bis heute, schon 2000 Jahre, da haben sie schon gute Übung da drin. Tatsächlich. Sie können es nicht lassen, Jesus zu hassen. Sie können es nicht lassen. In Jerusalem darfst du kein Fenster mit dem Kreuz machen. Als ich mal mit einer Gruppe in Jerusalem war und wir die Via della Rosa hochgingen, da kommt doch ein Jude, da trägt einer das Kreuz, ein Katholik, wir waren das nicht, aber da geht der Jude, spuckt vor ihm vor die Füße. und schüttelt den Kopf, ein anderer macht es mit und da plötzlich eine ganze Kettenreaktion, die Juden, die dort auf der Straße sind, fangen an von dem Mann, der das Kreuz trägt, auf den Boden spucken, nach 2000 Jahren. So groß ist der Hass. Sogar auf deinen Taschenrechner, wenn man für Juden Taschenrechner verkauft, da darf kein Pluszeichen drauf sein. Weil das Kreuz, die haben Angst vor dem Kreuz. Aber Jesus kam für die Seinen. Der kam nicht für mich als Germane oder Arier oder Amerikaner oder Russe oder was weiß ich. Der kam nicht für mich, der kam für sie. Er kam zu den Seinen, so steht es in der Bibel. Und die haben abgelehnt. Wenn er hier bei uns in Berlin zur Welt gekommen wäre, wir hätten alle ihn angenommen. Garantiert. Du sagst vielleicht, ja, das glaube ich nicht. Nein, ich denke, wir waren nicht so religiös, wir waren Heiden. Aber erst die Heiden haben mit großer Freude Jesus angenommen und sie waren glücklich. Jetzt kommt der Messias für uns. Die Heiden haben sich gefreut und die Juden sind wieder neidisch geworden, dass die sich wieder freuen. Jesus ist für sie gekommen. Verstehst du die Welt? Deshalb hat Paulus fast gar nicht die Welt verstanden. Der sagt, warum sind sie nicht glücklich? Warum lassen sie mich nicht in Ruhe? Ich möchte nur den Heiden predigen. Und überall wurden sie neidisch, weil die Heiden an Jesus glauben. An dem sie nicht glauben wollten. Aus welchen Gründen auch immer. Weil sie eine falsche Vorstellung von Jesus hatten. Weißt du, sie können Jesus nicht verkraften. Bis heute. Und erst als der Thomas hat große Probleme gehabt. Er sagt, ich kann nicht glauben, bis ich nicht meine Hände in seine Wundenmale lege. Durch die Wunden Jesu verstehst du erst Jesus. Du kannst einen auferstandenen Heiland haben, du kannst eine wunderbare Geschichte und Story haben, Jesus lebt. Erst wenn du selber deinen Finger in seine Wunden gelegt hast, verstehst du Jesus. Was das auch immer heißt. Und Jesus löste den ganzen Zweifel bei dem Thomas auf. Und Jesus erweckte den Glauben, dieser Auferstandene. Guck mal, so hast du die Jünger, die Emmausbrüder, die gehen. Musste er nicht leiden? Musste das nicht alles passieren? Und so weiter. Jesus erklärt ihnen die Schrift. Die Bibelstunde oder Bibelschule wird dir nicht weiterhelfen. Du brauchst den Heiligen Geist, um Jesus zu verstehen. Und dein Finger musst du in seine Wunden legen. Du musst das Kreuz richtig begreifen. Was bedeutet mir das Kreuz? Warum starb Jesus für mich am Kreuz? Seine Hände tragen diese Nägelmale, diese Wunden. Und diese Hände haben dich und mich gerettet. Weißt du, der Herr hat dich aus dem Feuer gerissen. Und hol mal was aus dem Feuer. Du verbrennst deine Pfoten. Und du letztlich, und das spürst noch lange Zeit, wenn du dich mal so im Ofen dich verbrannt hast und hast was auch, die Kohlen aus dem Ofen geholt. Er hat seine Hände verbrannt. Der Teufel hat versucht, ihm die Hände abzuschlagen. Das hätte er am liebsten getan. Nicht gelungen. Weißt du, deshalb, Jesu Beine wurden nicht am Kreuz gebrochen, wie bei den anderen, bei den beiden Schächern. Der Teufel aber wollte es, aber der Herr, der Vater im Himmel hat es verhindert, dass ihm die Knochen gebrochen worden sind. Warum? Das sage ich auch mal später euch. Aber jetzt mal lasst uns auf das Kreuz konzentrieren. Auf das Wichtigste. Diese Hände, die durchbohrten Hände, sind die segnenden Hände, bis heute noch. Bis heute noch. Er zeigt seine Hände. Ich habe dich erlöst. Weißt du, jedes Mal, wenn du diese Hände siehst, dann kannst du dir sagen, das hat er für mich getan. Das hat er für mich getan. Er zeigt uns die Hände, die uns aus so vielen Nöten geholfen hat. Er zeigt uns seine Hände, die uns so viel dienten, so viel Gutes getan haben, so viel Kranke geheilt haben. Und wenn wir einander die Hände auflegen, füreinander beten, ist nichts anderes wie erweitern nur den Dienst Jesu. Diese betende Hände, wir legen auf Kranke. Es sind nicht deine und meine Hände, es sind Jesu Hände, die dann auf Kranke gelegt werden. Und es sind diese durchbohrten Hände. Weißt du, das ist eine Überwindung. Ich tue das im Namen Jesu und ich bete für meine Brüder und Schwestern. Und der Herr heilt die Kranken und der Herr befreit die Kranken. Diese Hände haben uns Gott bewiesen. Leg deinen Finger in seine Wunden und du wirst sehen, das ist Gott. Und so arbeitet Gott, so reagiert Gott, so wirkt Gott. Weißt du, die Wunden, die die Zunge anrichtet, die kann kein Arzt mehr heilen und helfen. Die Leute mit Worten alles, allen Übelkeit und so weiter manchmal über einen Menschen ausschütten, da können uns nur diese Jesu Hände erlösen von dem ganzen Übel. Und was ist die Wahrheit über Jesus? Weißt du, man hat so viel schon über Jesus geschrieben und behauptet und die Moslems sagen, Allah hat einen anderen gekreuzigt und der Richtige, den hat er laufen lassen. Weißt du, das sind alles nur Märchen. Jesus starb leiblich. Jesus wurde ins Grab gelegt und ist auferstanden. Und ist leiblich in den Himmel gefahren. Und er wird auch leiblich wiederkommen. Verstehst du? Jesus lebt. Weißt du, jedes Mal, wenn du die Wahrheit sagst, er ist gekreuzigt, ja, im Geiste oder was auch immer. Leute haben so tolle Erklärungen über Golgatha und versuchen auf ihre Art und Weise zu erklären, weil keiner es richtig versteht, es sei denn, der Heilige Geist offenbart es einem. Was war Golgatha überhaupt? Wenn jemand die Wahrheit zu sagen wagt, dann wird er gleich gekreuzigt. Das haben wir jetzt auch diese Tage erlebt. Wenn jemand nur ein bisschen denkt oder Gedankenfreiheit übt, wird gleich angegriffen. Was fällt euch ein? Du darfst ja nichts Negatives über Israel sagen, nichts Negatives über Juden sagen. Guck mal, da wirst du gleich als Antisemit abgestempelt. Oder wenn du sagst, ja weißt, es ist nicht koscher und nicht gut, den Irakern zu verbieten, ein Kernkraftwerk zu bauen, aber die Israelis haben selbst 300 bis 500 Atomraketen. Und die kontrolliert niemand. Das ist Israel. Weißt du, ich weiß nicht, ob der Gott hat, ob du dabei warst, wir sind durch die Negev-Wüste gefahren und da kommen wir plötzlich so ein Konzentrationslager mittendrin in der Wüste und unsere Leute haben das geknipst und fotografiert und sofort packt, 2-3 Kilometer weiter, kommen zur Polizei, nimmt uns die Kameras weg, alle Filme raus, alles wird gelöscht. Die Leute haben nur gesagt, was haben wir gesehen überhaupt? Wir haben nur gesehen, wie Leute in der glühenden Hitze draußen, Palästinenser, sitzen müssen. Weißt du, du darfst nichts Negatives sagen. Und schon gar nicht jetzt über Jesus. Er ist der König der Juden. Er ist der Erlöser der Juden. Er kam für die Juden. Gerade für die Juden. In Jesaja 53 ist die Wahrheit über Jesus. Wenn du die Wahrheit über Jesus erzählen möchtest oder begreifen möchtest, da schreibt der Prophet 200 Jahre vor Christus, das ist da hier Pseudo-Jesaja, er schreibt die Wahrheit über Jesus, Kapitel 53. Und der Kämmerer liest diese Geschichte, dieser Äthiopier, und dann sagt er, wovon spricht der Prophet? In Jerusalem hat man ihm nicht gesagt, wovon der Prophet spricht. Und dort liest er und sagt, ich verstehe das nicht. Von wem spricht der Prophet? Von sich selbst? Von jemand anders? Und dann leitet der Heilige Geist den Philippus und sagt, Philippus, geh und erklär dem Mann. Und genau das ist, was ich auch hier versuche, euch zu erklären. Was ist geschehen? Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Und in seine Wunden sind wir geheilt. Von wem spricht er da? Der Heilige Geist muss uns die Augen öffnen. Sonst wäre der Kämmerer ein frommer Jude geworden oder Proselyt oder ein Kassare. So einfach, oder hätte die Äthiopier alle zu Judentum bekehrt, aber die Äthiopier sind Christen geworden. Und als ich hier mal auf dem Kirchentag war und da kommt ein äthiopischer Bischof und sage ich, jetzt interessiert mich was. Sag mal, an was glaubt ihr eigentlich? An was glaubt ihr? Und dann sagt er, weißt du, wir sind besser wie die Juden. Wir haben das Gesetz und wir haben Jesus. Und genau das ist, was Gott geben wollte. Gesetz und Jesus. Und die haben das Alte Testament und sie haben das Neue Testament. Geht's uns auch nicht besser? Wir haben auch das Gesetz und Jesus. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde, dass sie alle zur Erkenntnis kommen, manchmal sogar auf Umwege. So im Wagen, da sitzt du da und denkst, naja, geht nach Hause, ich war im Gottesdienst, was habe ich denn erlebt? Du erlebst oft Gott auf dem Nachhauseweg. Plötzlich kommt jemand neben dir und redet mit dir, denk an die Emmaus-Jünger, plötzlich sitzt neben dir jemand in der U-Bahn und oder plötzlich steigt jemand in den Wagen ein, so wie bei diesem Kämmerer. Darf ich mitfahren, so per Anhalter? Manche wissen gar nicht, wen sie per Anhalter mitnehmen, wenn du mal jemanden per Anhalter mitnimmst. Und dieser Philippus erklärt, Bruder, das ist Jesus. Und plötzlich gehen ihm die Augen auf und er sagt, ja, aber das Wasser, was hindert mich, dass ich mich taufen lasse? Jesaja 53, schau das an. Doch wer glaubt schon unserer Botschaft? So fängt er an. Doch wer glaubt unserer Botschaft? Wer erkennt, dass Gott es ist, der solche mächtige Taten vollbringt? Wer erkennt das? Weißt du, Gott tut. Mitten in Israel passiert ein Wunder in der Wüste. Sie sind 40 Jahre mit Manna versorgt. Sie haben nicht Gott zugetraut, dass er sie ins gelobte Land bringen könnte. Dann weiter, Vers 3. Er wurde verachtet, von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte sein Antlitz kaum ertragen. Weißt du, wenn du das siehst, was die alles mit Jesus getrieben haben, was sie alles angestellt haben. Weißt du, kannst du so einen Gott anbeten, bei dem der Speichel runterläuft? Die ganze Kotze Aber das ist unser Jesus. So haben sie behandelt, so haben sie zugerichtet. Vielleicht verschlägt sie den Atem jetzt. Aber das ist der Herr Jesus. Und wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben sogar ihn verachtet, so schreibt Jesaja. Und dabei war es um unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Unsere Schmerzen, unsere Verletzungen, unsere Wunden. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Die ganze Gülle hat man auf ihn ausgeschüttet. Man schlug ihn ins Gesicht, man ließ ihn leiden und dachte, er hat's verdient. Vers 5. Doch er war blutig geschlagen, weil wir die Treue zu Gott gebrochen haben. Weil wir, also du siehst also, warum Jesus sterben musste. Weil wir die Treue gebrochen haben. Ich habe keinen Bund mit Gott gehabt. Die Heiden haben keinen Vertrag mit Gott gehabt. Aber die Juden haben x Verträge mit Gott gehabt. Vertrag Abrahams mit Moses und Josef. Und die haben gelobt, wir wollen dem Herrn dienen. Und die haben am laufenden Band die Verträge gebrochen. Wir haben die Treue gebrochen, die wir geschworen hatten. Wegen unserer Sünde. Und du darfst jetzt nicht meine Sünde hier lesen. Ich stehe nicht in der Bibel. Das sind Juden. Das sind Israelis, die an Gott schuldig geworden sind. Er wurde für uns bestraft. Und wir haben nun Frieden mit Gott durch seine Wunden. Jeder Jude kann jetzt gerettet werden, wenn er diesen Jesus Christus annimmt. Jeder kann gerettet werden mit einem Schlag, denn die sind durch seine Wunden geheilt. Für sie ist Jesus gekommen. Aber was soll ich? Also für mich war das Kreuz ein Problem. So wie für Paulus, als er dort predigt, ein Ärgernis. Was soll das? Das Kreuz, das ist diese Mordwaffe. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Sünden auf ihn. Unsere, also nicht meine. Ich sage das ganz bewusst. Nicht meine. Unsere, deren ihre. Ich habe Jesus nicht angespuckt. Die deutsche Rasse hat Jesus nicht angespuckt. Amerikaner haben Jesus nicht angespuckt. Russen haben Jesus nicht angespuckt. Chinesen haben Jesus nicht angespuckt. Und dann, er wurde misshandelt, aber er erduldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wurde. Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird. Er hatte es ohne Widerspruch alles ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Und er schwieg. Jesus schwieg. Antwortest du nicht? Das war diese Herausforderung beim hohen Priester. Und man hörte von ihm keine Klage. Halt dich fest. Er wurde verhaftet und zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch irgendeine Zukunft haben würde. So steht es, die moderne Übersetzung, gute Hoffnung. Niemand glaubte, dass er je eine Hoffnung haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Und jetzt kommt diese Stelle, bei der ich ein bisschen bleiben möchte. Wegen der Sünden meines Volkes. Welchem Volk? Wessen Volk? Meines Volkes wurde er zu Tode gequält. Wegen der Sünden meines Volkes. Und das ist der Hintergrund für den Tod Jesu. Jesus starb als Jude für die Juden. Zuerst einmal. Jesus starb als Jude für die Juden. Wegen der Sünde der Juden wurde er zu Tode gequält. Wegen ihr Gesetz, das sie nicht gehalten haben. Wegen dem Fluch, das auf diesem Volk lastete. Sie sind in der babylonischen Gefangenschaft geführt worden. Das war ein Zeichen, Gott hat sie dahin gegeben. Wegen all diesem Fluch, was alles gewesen ist, wegen ihren Verbrechen, die sie begangen haben. Wie viele Propheten haben sie gesandt? Hast du nicht gelesen, dass Jesus weint über Jerusalem? Wie oft wollte ich euch versammeln? Wie oft habe ich Arbeiter geschickt und ihr habt ja alle gesteinigt, gekreuzigt und hingerichtet? Ihr! Wegen ihrer Sturheit. Wegen ihren Lügen und wegen ihren Vorurteilen und wegen ihren falschen Vorstellungen wurde Jesus gekreuzigt. Sie dachten, er würde Israel erlösen von den Römern, aber nichts ist passiert. Denn er kam für ganz anderen Zweck, um die Sünden des Volkes zu büßen. Wegen den jüdischen Sünden, wegen den jüdischen Irrtümern kam Jesus und er hat alles für die lieben Brüder und Schwestern aus Israel getan. Man starb als König der Juden. Er starb nicht als Europäer oder als Deutscher. Er starb als Jude unter der Hand der Römer. Die haben ausgeliefert, nimmt, kreuzige ihn. Das war diese Forderung. Römer durften nicht gekreuzigt werden. Wäre Jesus ein Römer gewesen, wäre Jesus nicht gekreuzigt. Denn Römer kreuzigten keine Juden, die haben andere Todesstrafen für sie gehabt. Nur Sklaven oder unterjochte Völker, Ausländer wurden gekreuzigt, aber kein Römer. Also Jesus starb nicht als Römer, er starb als Jude. Er wurde gekreuzigt. Und verflucht ist jeder, der am Holz hängt. So ist die Geschichte. Die Geistlichen, sein eigenes Volk, die Priester seines Volkes, die eigentlich für ihn eintreten sollten, eigentlich ihn verteidigen sollten, sein Leben retten sollten, die befreien, die zur Schlachtung geführt werden, die haben ihn ausgeliefert. Haben ihn ans Kreuz gnadenlos nageln lassen, nur aus Neid, Eifersucht, Machtstreben. Das sind die Hintergründe. Überleg einmal. Wegen der Sünden, sagt der Prophet, wegen der Sünden meines Volkes. Es ist so wichtig, dass du das verstehst. Jesaja 53. Nicht wegen unseren deutschen Sünden. Wir haben genug Sünden auch getan. Wir sind keine Heilige. Kein Mensch ist ein Heiliger. Aber wegen der Sünden ist er nicht gestorben. Bitte hör mir zu. Du sagst ja, Bruder, mal du das, was predigst denn du? Ich weiß, was ich predige. Ich weiß, was ich sagen möchte. Weil Gott mir das gezeigt hat. Weißt du, jede Nation hat Verbrechen begangen, aber Jesus starb nicht für die Verbrechen der verschiedenen Nationen, der Völker. Er starb für die Sünden des jüdischen Volkes. Ganz bewusst, ganz konkret. Weil die Juden den Bund mit Gott gebrochen haben. Gott hat sich gesagt, ich will für euch streiten, ich will für euch sein, ich will euch unterstützen, ich will euch segnen, ich will euch heilen. Und sie haben gesagt, ja. Und kaum als sie Gott umgedreht, waren sie schon weg. Er büßte, und jetzt, ich sagte es, er büßte ausschließlich für die Sünden der Juden. Und das ist theologisch richtig. Weißt du, wir müssen bei der Bibel bleiben. Die Bibel aufmerksam studieren, dann werden wir diese Dinge feststellen. Also wenn du das mir nicht glaubst und anzweifelst, geh in deine Bibel, nimm deine Konkordanz und fang an darin zu lesen. Wir müssen bei Tatsachen bleiben. Warum starb Jesus? Ich werde dir schon noch die Wahrheit sagen, auch, damit du auch die deutsche Wahrheit verstehst. Nicht nur sagst, ja, wegen denen ist er gestorben. Weißt du, wir sind mit verquickt irgendwo, mit drin. Aber nicht zuerst. Zuerst wird das Evangelium den Juden gepredigt, so steht es in der Bibel. Zuerst brauchen die Erlösung. Und wenn die erlöst werden, werden wir auch erlöst. Aber manche Leute bringen alles durcheinander, machen Schönfärberei. Und übertreiben das alles und. Jesus starb für die Sünden des jüdischen Volkes. Er büßte eigentlich für ihre Fehler, für die zionistischen, zelotischen Sünden. Ja, wir wollen Israel. Wann wirst du das Reich Israel ausrichten? Wann haben wir ein Großreich Israel? Wann beherrschen wir die Welt? Es ist eine historische Wahrheit und du solltest dich mit der Geschichte beschäftigen. Vielmehr mit der Geschichte, da wirst du manche Fragen besser beantworten können. Die Juden haben ständig den Bund mit Gott gebrochen. Sie waren kaum aus Ägypten ausgezogen. Was machen sie? Das goldene Kalb. Von daher fängt es schon an. Aber eigentlich die Geschichte geht noch viel weiter zurück, bis auf Jakob und seine Sippe. Die kamen nach Israel, nach Ägypten, und was hat der Bruder Josef getan? Der hat die Ägypter versklavt, zu leibeigenen Pharaos gemacht. Da geht die Geschichte. Die ganze Zinspolitik von heute geht auf Josef dort in Ägypten zurück. Die ganze Finanzkrise, was wir heute haben, die geht alles auf das zurück. Die ganze, ja, zu leibeigen. Du kriegst das, aber verschreib dein Leben. Werde ein Leibeigener des Pharaos. Die Verschuldung. Und so geht's weiter. Und dann kommt die Sippe Jakobs nach Ägypten, die anderen werden alle Sklaven, und die Jakobsfamilie kriegt das beste Stück Land, Gosen, als ihr Teil. Du musst vorstellen, was für Neid da entstanden ist. Das sind die Leute evakuiert worden, und jetzt kommt meine Familie. Jetzt kommen wir. Da sind so viele Sünden passiert, so viele Fehler passiert in der Geschichte. Und das goldene Kalb, dann, verstehst du, der Unglaube, Gott sagt, ich werde euch ins gelobte Land bringen. Nein, wir haben Angst, wir wollen wieder zurück nach Ägypten. Die Untreue, immer wieder, weißt du, dann diese exklusiven Spielen, die Scheinheiligen spielen. Wir sind die Rasse, die Gott sich erwählt hat. Wir, äußerlich übertüncht, aber innerlich, sagt Jesus, eine Räuberhöhle. Haben ständig den Tempel entweiht. Wie oft musste Jesus in den Tempel gehen? Da musste jedes Mal den Tempel reinigen. Und sagt, ihr habt mein Haus, mein Bethaus zu einer Räuberhöhle gemacht. Denen ging es nur ums Geschäft. Und dann haben sie immer den Aufrichtigen und Ehrlichen gespielt, wie die Söhne Jakobs. Ja, wir sind Söhne eines redlichen Mannes. Verbrecher waren das. Ihren Bruder haben sie verkauft. Das ist die Geschichte, die nicht aufgearbeitet worden ist bis heute. Ihren eigenen Bruder, den Josef, haben sie verkauft. Und darunter leidet fast die ganze Welt immer noch. Wir sind Söhne eines redlichen Mannes. Die wenigsten durchschauen das Theater. Für wen starb Jesus? Für wen starb Jesus? Und hier der Prophet sagt, für die Sünden meines Volkes. Für die Sünden meines Volkes. Für die Scheinheiligen. Für die Pharisäer. Für die, die Jesus ausgeliefert haben. Für die Verlogenen von damals. Wir sind Söhne. Oh, wir haben Abraham zum Vater. Hörst du nicht? Und was sagt Johannes der Täufer? Die Axt ist schon an den Wurzeln gelegt. Du sagst ja, bitte, am Karfreitag. Ja, du musst Karfreitag verstehen. Die hohen Priester, weißt du, die hohen Priester sind so ein verlogenes Pack gewesen. Wir haben keinen König, der Kaiser ist unser König. Eigentlich in ihrem Herzen wollten sie längst unabhängig sein. Aber sie haben sich nicht getraut. Und später haben sie gemacht, ein paar Jahre später, der Bar Kochba aufstand. Mit ihrem falschen Messias. Und dann sind sie geendet in Masada mit dem Selbstmord. Wegen der Sünden unseres Volkes, meines Volkes. Sie wären so gerne eine selbstständige Nation, aber dann, wir haben keinen König. Und der König ist mitten unter ihnen. Der steht vor ihnen. Jesus von Nazareth. Pilatus hat begriffen. Jesus von Nazareth, König der Juden. Er fragt, was ist die Wahrheit? Ihm antwortet Jesus. Aber den Juden hat er nicht mehr geantwortet. Die haben es nicht begriffen. Wie viele Zeichen und Wunder haben sie gesehen? Du fragst ja, was habe ich davon, von der ganzen Kreuzigungsgeschichte? Man erzählt, und ich habe große Probleme gehabt als junger Christ. Man erzählte, er starb für unsere Sünden. Er starb für deine Sünden. Und ich habe gedacht, als der Evangelist mir schrieb, bekenne deine Sünden, habe ich gedacht zuerst, ich habe nichts verbrochen. Ja, ein bisschen unehrlich gewesen. Aber sind das die Sünden zum Tode? Für die Hölle? Fürs Verderben? Das waren nicht die Sünden. Habe ich lange gefragt, bis Gott mal irgendwo mal mir die Augen geöffnet hat, der Heilige Geist mir gesagt hat, um was es wirklich ging. Und das ist, was ich dir vorhin sagte. Unsere heutigen Sünden sind nur eingeredete Sünden. Die sind keine richtigen Sünden. Die sind eingeredete Sünden. Von Leuten, die uns Schuldkomplexe eingeimpft haben. Du hast versagt. Ja, eigentlich, wo habe ich versagt? Ich bemühe mich, richtig und anständig zu leben. Versagt habe ich es nicht. Es kommt schief und passiert was anderes. Aber versagen? Weißt du, die Juden haben versagt in ihrem Verhältnis zu Gott. Sie haben das goldene Kalb. Ja, Moses kommt nicht mehr runter. Wegen der Sünden meines Volkes wurde er zu Tode gequält. Und verstehe Jesus, jetzt komme ich ein bisschen theologisch, muss ich auch begründen, denn du sagst ja, was du erzählst, glaube ich dir nicht ganz. Jesus sagt, ich bin nur gesandt zum Hause Israel. Kennt ihr diese Bibelstelle? Ich bin nicht gesandt zu den Heiden, und als er seine 70 Jünger aussandt, hat er gesagt, geht nicht auf der Heidenstraße. Ich bin gesandt nur zum Hause Israel. Jesus kam nur für Israel. Für die Juden damals. Für die paar, die noch aus der Gefangenschaft zurückgekommen sind, für das ganze Volk Gottes. Und was schrien die Juden? Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Verstehst du einmal? Die Erlösung von Golgatha ist ausschließlich, und ich betone es noch einmal, ausschließlich eine jüdische Angelegenheit. Zuerst mal. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er kam nicht in diese Welt. Wir singen, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Aber das ist viel später geschrieben worden, nachdem auch die Heiden das Evangelium begriffen haben. Aber zuerst mal, er kam in sein Volk. In seine Familie, unter seinen Brüdern. Jetzt komme ich, damit du es verstehst, überall auf dieser Welt, seit Ägypten, überall auf dieser Welt, gibt es Juden. Und überall haben sie das Gesetz, ihr Gesetz hingebracht und ihr Wort und ihre Kulte und ihre Rituale. Die Nationen sind von den Sünden des Judaismus, lassen wir mal so sagen, nicht das Volk Gottes, aber Judaismus, diese falsche Religion, Pharisäertum, verseucht. Überall, wo sie hingekommen sind, ob es Griechen waren, Römer waren, ob es die Amis sind, Überall herrscht, ist der Geist des Judaismus. Diese ganze moderne Theologie, was wir heute haben, Gottes-Tod-Theologie, die Väter, die Erfinder dieser Gottes-Tod-Theologie, das waren durchweg konvertierte Juden. Durchweg. Karl Marx, Kommunismus, war ein Jude, ein konvertierter Jude. Also ich könnte die Geschichte einfach aufnehmen. Nicht Jerusalem wird zum Laststein der Nationen, sondern die Juden zum Laststein der Nationen. Verstehst du mal? Weißt du, mit diesem Problem ist keine Nation fertig geworden. Die Spanier, egal, wo die auch hingehen, überall ist das ein Problem. Die ganzen Pogrome, die sind nicht einfach aus der Luft gegriffen. Die ganze Welt ist irgendwie, da stimmt was nicht. Die reden so, handeln aber anders. Die reden so. Und diese Heuchelei, also ich meine es ganz bewusst, diese ganze Heuchelei, die ganze Welt ist damit versklavt. Seit Josef damals, als er die Leibeigenschaft einführte, zum ersten Mal, das ist das erste Mal, wo Menschen Leibeigene des Staates wurden, der Institution, der Kirche. Ich bin katholisch. Das geht weiter. Diese ganze Seuche geht weiter, in anderen Worten. Und überall haben sich Juden verschuldet. In aller Liebe. Weißt du, und überall versucht man einfach das auszuweichen, also zu bekämpfen oder zu ignorieren. Man kommt damit nicht zurecht. Ich erzähle jetzt noch was kürzlich, vor paar Wochen, ein Oberrabbiner in Jerusalem im Radio, sitzt auch im Parlament, dieser Oberrabbiner, und was er da sagte, der Rabbiner Yovada Yosef, was er öffentlich verkündigt, 90 Jahre ist der Mann, der muss wissen, was er sagt. Und er sagt, Nichtjuden sind nur auf dieser Welt, um den Juden zu dienen. Sagt er im Parlament, also als Mitglied des Parlaments und redet in seinem Samstagabendandacht. Und er sagt, die Goyim, also die Heiden, werden dazu geboren, um uns zu dienen, uns Juden zu dienen. Du hörst, was jetzt das Problem ist, wo die Sache hingeht. Der hat wenigstens sich geoutet, mal endlich mal. Irgendjemand, ein Rabbiner, ein Oberrabbiner einer ganzen Gruppe. Und er sagt hier, die Heiden sind dazu geboren, um uns zu dienen. Sie sollen keinen anderen Zweck auf dieser Welt haben, als dem Volk Israel zu dienen. Und wir Deutsche verkaufen U-Boote. Wir sind dafür. Weißt du, wir sind mit hingezogen. Wenn in Irak oder dort der Krieg entsteht, dann gehen unsere Soldaten runter und kämpfen. Unsere Soldaten. Also dazu weiter dieser Oberrabbiner. Ich will nur sagen, damit du verstehst, und das ist seit Generationen, seit Jahrhunderten und die ganze Zeit sogar noch vor der Kreuzigung. Und der Oberrabbiner sagt weiter, er sagte, wozu werden die Nichtjuden gebraucht? Überleg einmal, du und ich, wir sind ja Nichtjuden eigentlich. Wozu werden sie gebraucht? Sie werden gebraucht, um vor unseren Augen zu arbeiten, zu pflügen und zu ernten. Dazu werden sie gebraucht. Und er fügte noch dann an und sagte, dass das Leben der Nichtjuden geschützt werden müsse, um den Juden vor finanziellen Verlusten zu bewahren. Und das ging auch um Finanzen, was Israel ja auch Probleme hat. Und mit Nichtjuden ist es wie mit einer Person, oder sagt es ist mit einer Person, wir müssen gucken, dass sie nicht so schnell sterben. Das erklärt er, dass sie langes Leben haben und dass Gott ihnen ein langes Leben schenkt. Und er sagt auch, warum. Stellt euch vor, sagt dieser Oberrabbiner, jemands Esel stirbt und das bedeutet einen Verlust für den Eselbesitzer. Und dadurch würde viel Geld verlieren. Der Esel ist schließlich sein Diener. Und das ist der Grund, warum der Nichtjude ein langes Leben haben sollte, um für den Juden lange zu arbeiten. Aber das ist ja nur diese Geschichte. Einfach, wir werden missbraucht, benutzt, in der Religion jetzt nicht für das Volk, in der Religion. Weißt du, wenn ich angucke, Christen so scheinheilig, so selbstgerecht, so heuchlerisch, so pharisäisch. Weißt du, und wir wundern uns. Weißt du, ich dachte, das sind mein Bruder und Schwester in Christus und dann merke ich, das ist der Teufel. Wir haben gestern Fußwaschung gehabt. Ja, wo ich gesagt habe, wir sollen dem Teufel nicht die Füße waschen. Und wir sollen dem Judas nicht die Füße waschen. Das steht in der Bibel. Jesus hat dem Judas nicht die Füße gewaschen. Lies mal nach, Johannes 13. Die Völker werden missbraucht. Und zwar auf geistiger Ebene. Auf geistiger Ebene. Und da sind wir alle mit betroffen. Ob Jude oder nicht Jude. Wir sind alle religiös geworden irgendwie. Egal welcher Konfession. So ist die ganze Welt im Unsegen verfallen. Obwohl Jesus nur für die Sünden des jüdischen Volkes gestorben ist, ist die ganze Welt in dieses ganze Geschäft verquickt. Alle miteinander. Denn jedes Volk kam mit den Juden irgendwo in Berührung. Bis heute. Jedes Volk. Ob es die Türken waren ob es die Franzosen waren, ob es die Engländer waren, ob es die Ägypter waren, ob der Alexander der Große war. Sie alle sind damit irgendwo in Berührung gekommen und alle haben sie besonders behandelt zum Teil. Und Jesus kam, uns von diesem Joch zu erlösen, religiös zu sein. Das ist dieses Joch. Die Sünde ist, ich habe meinen Glauben, ich habe meinen Gott. Und du weißt nicht einmal, wie dein Gott heißt. Wir sind erlöst von diesem ganzen zionistischen Denken. Weißt du, Karl Marx, diese ganze materialistische Philosophie oder Sigmund Freud, weißt du, das sind diese großen Atombomben, die der Teufel auf die Menschheit losgeschickt hat. Sigmund Freud, die ganze Psychologie ist verseucht von diesem schmutzigen Menschen letztendlich. Auch wenn er sagt, er versucht es zu analysieren, aber er war pervers. Oder Robert Oppenheimer, der Vater der Atombombe, ein Jude. Wir kämpfen gegen Radioaktivität, aber er ist der Vater. Deshalb nur mit denen wir nicht fertig werden, die ganze Verseuchung. Nur in aller Liebe. Flavius schreibt in einem seiner Werke, weil Gott ihm angeblich gesagt hat im Gebet, er soll zu den Römern überlaufen. Er selbst sagt, weil du beschlossen hast, das Volk der Juden, das du geschaffen hast, zu beugen, weil alles Glück zu den Römern gewandert ist und du meine Seele erwählt hast, die Zukunft zu offenbaren oder die Geschichte festzuhalten. Ohne ihn wüssten wir vieles nicht, oder ohne Flavius und so weiter. So biete ich den Römern die Hand und bleibe am Leben. Dich aber rufe ich zum Zeugen an, dass ich nicht als Verräter, sondern als Diener zu ihnen rübergehe. Versteh mal. Du siehst also, da ist so viel Unterwanderung und ein wenig Sauerteig verdirbt den ganzen Teig. Ein wenig Sauerteig. Weißt du, nur ein Gedanke, Marxismus oder Freud oder Oppenheimer oder ich könnte jetzt alle möglichen konvertierten Juden nehmen. Jesu Tod ist die Wiedergutmachung, was die Juden verbrochen haben. Weltweit, alle Zeiten hindurch, was sie verbrochen haben. Weißt du, der Tod Jesu hat nichts mit dem Teufel zu tun. Ich habe manchmal gedacht, ja, was hat er dem Teufel? Er hat uns freigekauft. Von was? Von wem? Ja, der Tod Jesu ist das Morgen dran für den Teufel. Er stieg hinab bis an den untersten Örter und hat das Gefängnis gefangen genommen. Der Tod Jesu ist zuerst einmal von dem ganzen verdorbenen, versauten, vermurksten, vermarksten Denken. Von den ganzen falschen religiösen Vorstellungen. Das letzte prophetische Heilungswunder Jesu war, wie er dem Malchus, dem Knecht des hohen Priesters, das Ohr anklebte. Das war das letzte prophetische Handeln. Weißt du, Petrus hat ihm das Ohr abgehauen. Und Jesus heilt. Das ist das einzige Heilungswunder, wirklich. Das alles andere Wunder war, alle anderen Heilungen waren psychosomatisch. Aber hier war etwas Körperliches. Fehlte das Ohr und das Ohr wurde wieder angeklebt. Und das war das letzte große Heilungswunder Jesu, das Ohr dem Malchus anzusetzen. Bei seiner Verhaftung sagt Jesus, nehmt mich und lasst diese gehen. Weißt du, das ist, wofür Jesus starb, damit du gehen kannst als Stellvertreter. Nehmt mich und lasst diese gehen. Vielleicht hilft dir das bisschen, die Idee zu verstehen, warum Jesus für uns als Stellvertreter starb. Zuerst einmal für die Sünden, die die ganze Welt verseucht haben. Und dann, dass wir wieder zurückkommen können zum Vater, Herzen Gottes. Weißt du, Jesus sagt dann, jetzt sollt ihr sagen, nicht mehr, großer Gott, wir loben dich, sondern, aber, lieber Vater, wir haben wieder Gott als Vater. Und der Heilige Geist verstärkt das noch. Aber, lieber Vater, durch den Heiligen Geist sagen wir wieder Vater. Eigentlich haben wir kein Recht mehr, Vater zu nennen. Er wurde geschlagen, blutig geschlagen, weil wir, die Juden, Gott die Treue gebrochen haben. Und jetzt schließt Gott mit der ganzen Menschheit einen neuen Bund. Und deshalb ist das Neue Testament auch der neue Bund. Gott schließt wieder. Und dieser Bund ist nicht mehr gebrochen, kann nicht mehr gebrochen werden, weil Jesus es mit seinem eigenen Blut besiegelt hat. Bisher sind alle diese Bünde und Verträge, ob es der Bund mit Abraham, mit Moses war, alle gebrochen worden. Aber jetzt dieser neue Bund, das ist mein Leben, mein Blut, das ich euch gegeben habe, zur Versöhnung der Welt. Und deshalb sollen wir bei jedem Abendmahl das uns dessen erinnern, Jesus starb für unsere allgemeine Sünden, die wir unter der Sünde waren. Das ist jetzt der neue Bund. Nicht mehr für die Juden jetzt. Weißt du, ein Jude würde nie Abendmahl feiern. Darf es ja gar nicht. Das ist Sünde, Gräuel, Verbrechen, Kannibalismus, Menschenfleisch essen. Und ihr Blut noch trinken. Das darf man ja gar nicht. Und so weiter. Und dann seinen Tod verkündigen. Jesus soll ausgelöscht werden. Aber das ist für uns jetzt dieser neue Bund. Juden wie Christen, wie Heiden, die dürfen jetzt zusammen Jesus annehmen und sagen, das ist der neue Bund. Egal, was die Menschheit versaut hat, all die Jahrhunderte, Jahrtausende hindurch, jetzt haben wir einen neuen Vertrag mit Gott. In Jesus haben wir einen Stellvertreter. Er wurde blutig geschlagen für uns. Unsere Vorfahren haben keine 10 Gebote gehabt. Und sie haben keine Anweisung von Gott gehabt. Ihr sollt das und das tun. Ihr sollt die Schriftstücke bauen. Nein, wir haben keinerlei diese Verträge gehabt. Und deshalb haben wir auch nichts gebrochen. Aber uns wurde Religion eingeimpft nachher. Und schon, du bist doch gar nicht mal geboren richtig. Du bist als Baby, wirst in die Kirche getragen und wirst evangelisch oder katholisch geimpft. Und dann kriegst du die Krankheit nicht mehr. Weil du geimpft bist. Also und aber Jesus kam, um uns neues Leben zu geben. Bluttransfusion. Er hat es uns gemacht, damit wir Kinder Gottes werden, damit wir an den Erlöser glauben, damit wir wieder Zugang zu Gott haben, endlich mal, und dass niemand davor steht und dass wir niemand um Genehmigung fragen dürfen. Darf ich zu Gott gehen oder nicht? Du darfst, der Weg ist frei, der Vorhang ist zerrissen. All das, was bisher stand, all die ganzen Vorurteile und Vorstellungen, die sind Futsch, die sind Müll, Altpapier. Und dafür steht das Kreuz erst. Und da begreife ich, was Gott eigentlich wollte mit dem Kreuz. Zuerst haben die Jesus hingerichtet, aber alle, die so mit ihnen verwandt war, Berührung kamen, die es alles übernommen haben. Weißt du, die haben eigentlich von den Heiden alles übernommen, die Juden. Tyrus, der König von Tyrus hat den Tempel gebaut und das Material geliefert. Die anderen haben nur ein bisschen was bezahlt, aber sonst auch nicht viel. Aber wie gesagt, aber hier, Jesus bringt jetzt etwas ganz Neues. Dieser Jesus von Nazareth. Und jeder, der jetzt zu Gott kommen will, der kann zu Gott kommen, der braucht nicht mehr Beschneidung, der braucht nicht mehr irgendwelche religiöse Rituale, der braucht das Alte Testament nicht mehr, der braucht keine Opfer mehr, der braucht keine Leviten mehr, der braucht, und dem muss man auch gar keine Leviten mehr vorlesen. Also er braucht das alles gar nicht mehr, der ist frei davon, der braucht keine Priester mehr, der braucht keine Reinheitsvorschriften, das darfst du nicht. Weißt du darfst zu Gott kommen, so wie du bist jetzt. Seit Golgatha. Er hat das Fluch des Gesetzes, und zwar nicht irgendwelchen Gesetz. Jesus hat das Naturgesetz nicht aufgehoben. Er hat die Naturgesetze, die kosmischen Gesetze hat er nicht aufgehoben, die waren von Gott. Aber hier, was die Menschen nachher aus dem Gesetz gemacht haben, habt ihr die Hände gewaschen? Und habt ihr das gemacht und so weiter, die ganzen kultischen, zeremoniellen Gesetze? Er hat das alles erfüllt. Was die Menschen gebrochen haben seitdem. Und Abendmahl ist jetzt mehr als nur ein Erinnerungsmahl. Wir vergegenwärtigen, er ist jetzt mitten unter uns. Er ist hier, der lebt. Und es geht jetzt nicht mehr irgendwie um irgendetwas Menschliches, Irdisches oder irgendwo da unten Palästina. Vergiss das alles. Die Geschichte ist vorbei, ist weitergegangen. Und du darfst deine eigene Meinung jetzt bilden, ob du willst oder nicht. Begreife, warum ist Jesus wirklich gestorben? Du musst jetzt keinem Juden mehr nachlaufen an seinem Rockzipfel. Auch wenn es im Alten Testament steht, die werden sich an den Rockzipfel eines Juden hängen. Die Zeit ist vorbei. Der einzige Jude, an dem du hängen sollst und kannst, das ist Jesus Christus von Nazareth. Das ist der einzige, an dem du dich klammern sollst. Jesus, ich lass dich nicht am Rockzipfel eines Juden. Aber nicht mehr da an irgendeinem Rabbi. Vergiss es. Vergiss es. Begreife wirklich, was passiert ist. Du musst nicht mehr dein Heil bei Menschen suchen. In eine Religion suchen oder in einen Kult suchen, sondern in seine Wunden. In seine Wunden striemen sind wir geheilt. Seine Wunden bringen dich zum Glauben. Seine Wunden bringen dich in die Gegenwart Gottes. In seine Wunden darfst du dich identifizieren. Kannst sagen, du, oh Heiland, mir geht's genauso dreckig wie dir. Und du kannst dich an Jesus erinnern. Und ich bin sicher, also mir geht es so, sobald ich mich an Jesus erinnere, geht es mir wieder gut. Ich denke, naja gut, der hat Schlimmeres erlebt als ich. Und wenn er das überlebt hat, werde ich auch überleben. Aber das geht nicht darum. Das geht nicht darum in unserer Erlösung. Es geht um viel mehr. Seine Prellungen, seine Striemen zeigen mir, weißt du, wozu die religiösen Menschen fähig sind? Und von denen erlöst dich Jesus. Die religiösen Menschen, und ich sage das ganz bewusst, Ich diene Gott seit 40 Jahren und ich weiß, was Christen sein, wie gemein sie sein können, wie religiöse Menschen gemein sein können. Du glaubst es gar nicht. Er erduldete ihr und das ohne Widersprechen. Er erduldete. Du hörst es, ich erkläre es noch, was er alles erduldet hat. Weißt, er hat Verständnis für solche Sachen. Und ich denke, und ich bemühe mich nicht, einen Dummen und Narren zu was zu erklären und zu belehren. Wenn du verstehst, ist gut. Wenn du nicht verstehst, ist auch gut. Dann lass es bleiben. Aber ich denke, wichtig ist, wenn du Jesus richtig verstehst, er starb für uns, für mich, für die Juden als erstes. Und das ist ganz arg wichtig. Deshalb muss den Juden das Evangelium so zuerst gepredigt werden. Jesaja 53 ist ihr Schlüssel. Entweder bekommen sie den Himmel oder bekommen sie nicht. Und dann, wie geht's jetzt mit mir weiter? Was habe ich dann davon? Weißt du, du solltest aufhören, jetzt irgendjemand zu retten und zu erklären und zu beweisen, ja, das ist so und so. Ich bemühe mich nicht, zu beweisen, dass es so und so ist. Ich möchte dich nur aufklären, denk selber nach, prüfe mal, ob es sich so verhält oder nicht. Wovon spricht der Prophet, von sich selbst oder von jemand anders? Wovon spricht der Prediger? Weißt du, jemand zu beweisen, dass er ehrlich ist oder verlogen ist, muss ich das nicht. Lass es. Jemand zu beweisen, dass du im Willen Gottes bist oder dass ich im Willen Gottes bin, das nützt mir gar nichts. Weißt du, wenn ich dir etwas beweise, das ist Wahrheit. Nein, die Wahrheit kannst du gar nicht beweisen. Gar nichts. Du kannst überhaupt nichts beweisen. Du kannst nur daran glauben oder nicht. Und guck mal, Jesus hat sich bemüht, den Juden zu beweisen, ich bin euer Messias. Bitte, 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 bitte. Was haben sie gemacht? Steinigen wollten sie ihn, umbringen wollten sie, Fallen haben sie ihm gestellt. Bitte, 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 ich bin euer Messias. Jesus hat gefleht, alle, der hat nur Wunder über Wunder vollbracht, glaubt wenigstens wegen meinem Mund, das sagt er. Aber was haben sie gemacht? Nein, weg mit ihm. Ihm hat das Leben das gekostet. Und jetzt pass auf, jetzt komme ich zu dem Punkt. Das Kreuz soll dir eine Warnung sein. Ich drehe das mal ein bisschen um. Das Kreuz soll dir eine Warnung sein. Beschäftige dich nicht mit solchen Sachen, dass du irgendjemand beweist, dass du richtig stehst oder falsch, dass er falsch steht oder und so weiter, beweisen irgendwie, dass es so ist. Das Kreuz soll dir eine Warnung sein. Jesus hat uns ein Beispiel gegeben, wie man es tut und wie man es nicht tut. Es hat ihm sein Leben gekostet. Er wollte die Juden gewinnen um jeden Preis. Bemühe dich nicht, jemand um jeden Preis zu bekehren. Bemühe dich nicht, irgendjemand um jeden Preis zu heilen. Bemühe dich nicht, um jeden Preis jemand in den Himmel zu bringen. Weißt du, du wirst deine Finger verbrennen. Bemühe dich nicht. Sogar der liebe Gott hat das nicht geschafft. Der Herr Jesus Christus nicht geschafft. Es ist hart, was ich sage, aber ich will dir die Wahrheit sagen, damit, wenn du zum Abendmahl gehst, weißt, was für einen Tod du verkündigst und warum du das verkündigst und solltest. Jesu Tod soll dir eine Warnung sein. Geh nicht in die gleiche Falle, in der Jesus gegangen ist. Weißt du, Jesus ist immer zu den Pharisäern gegangen. Und was war? Die wollten ihn umbringen. Der ist immer in die Löwengrube gegangen, in die Löwengrube gestiegen. Jedes Mal, und die ganzen Diskussionen, was wir haben, sind nur von Pharisäern entwickelt. Sie stellten in eine Falle. Und sie sagten, Meister, wer ist mein Nächster? Ja, am laufenden Band hörst du nur von Pharisäern. Hörst du, dass Petrus, na, ab und zu mal, sagt auch der Petrus mal was. Aber der fragt erst, wenn die Pharisäer nicht da sind. Wie zum Beispiel bei der Fußwaschung. Aber du sollst nicht in die Falle der Pharisäer tappen. Jesus tat es. Er ging hin. Weißt du, ich will euch eine Geschichte erzählen. Das war die Offenbarung, die ich bekommen habe. Plötzlich, ich habe gebetet und bin ich an die Kirche drüben erinnert worden. Wir hatten in der Kirche mal Ratten gehabt. Und wisst ihr, was Ratten sind? Weißt du, Mäuse sind lieb, aber Ratten sind gemein. Und irgendwie kamen die Ratten in das Haus und dann haben wir alles Mögliche probiert, um die Ratten zu kriegen. Sie sind sogar durch die Wand, haben sie sich durchgefressen. Habe ich Gift ausgelegt. Und das ist das Bild, was ich erlebt habe, was heute Morgen Gott mir gezeigt hat. Habe ich Gift ausgelegt und die eine Ratte hat das Gift gefressen und ist tot umgefallen. Natürlich sagst du Tierquälerei. Aber ich habe ja etwas getan. Ich wollte die Ratten vernichten. Und sage und schreibe, keine zweite Ratte hat mir das Gift angerührt, weil die tote Ratte daneben lag. Die wussten ganz genau, da war eine Nachricht, bitte isst nicht von dem, was der Herr Matutis da hingelegt hat. Das ist giftig. Und dann musste ich woanders wieder hinlegen, bis wieder eine Ratte da. Und so konnte ich nur eine Ratte nach der anderen vernichten und vertreiben. Aber für mich war eine Lektion, Jesus hat den Giftbecher getrunken. Vater, dein Wille geschehe. Er hat den Fluch alles auf sich genommen, damit du einen Bogen darum machst und dich damit nicht mehr beschäftigst und dich damit nicht mehr abgibst und damit nicht mehr darüber diskutierst und dort nicht mehr hingehst und damit nichts mehr zu tun hast. Verstehst? Dass du lernst, umzugehen, einen Bogen zu machen, ein Schild, Vorsicht, Gift. Diese Ratte hat gewarnt die anderen Ratten. Jesu Kreuz ist eine Warnung, sich nicht abzugeben mit Philosophien, sich nicht abzugeben mit Religion, sich mit Gott abzugeben. Aber nicht mit dem ganzen Drumherum und in irgendwelche Weisheiten, philosophischen Ansichten. Die bringen dir nichts. Das haben den Juden Jahrtausende nichts gebracht. Das hat sie nur verwirrt und durcheinander gebracht. Weißt du, der sagt so, der sagt so, der sagt so. Und dann kannst du kilometerweise lesen und weißt immer noch nicht, was er gesagt hat. Weißt du, Jesus starb am Kreuz und da steht das Kreuz und soll dich warnen. Geh nicht auf der Heidenstraße, geh nicht auf der Judenstraße oder geh nicht auf der menschlichen Straße, welcher Art auch immer, geh den Weg Gottes. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin das Leben, ich bin die Wahrheit. Versuch also nicht irgendwie sagen, ja, ich muss auch durch die Hölle. Jesus ist durch die Hölle gegangen, damit du nicht mehr durch die Hölle gehen musst. Weißt du, wir müssen das Kreuz richtig verstehen. Und hier ist mir ein Licht aufgegangen mit meinen Ratten. Ich hab noch gestern Abend gesagt, Geschwister, betet für mich, ich habe noch keinen Schlüssel für das Ende, wo ich enden werde oder wie es weitergeht. Also, und dann habe ich heute Morgen gebetet und habe das Kreuz wirklich ganz neu erlebt mit dem Rattengift. Und jetzt weiß ich ganz genau, warum Jesus für mich gestorben ist, damit ich nicht das Gift fresse, damit ich mich nicht vergifte und verseuche und so weiter, damit ich nichts mit diesem Pöbel zu tun habe, mit diesen Dummheiten und Ideologien und so weiter. Weißt du, das ist nichts für dich. Und wir sollten auch als Kinder Gottes wissen, das ist nichts für mich. Für mich gilt nur Jesus. Jesus soll mein Leben bestimmen. Geh nicht zu den Pharisäern, diskutiere nicht mit ihnen. Geh lieber auf der Straße und missioniere. Hast mehr davon, als wenigstens was für das Reich Gottes getan. Aber nicht diskutieren. Weißt du, ich habe mit einem Jehovas Zeuge mal hier am Leopoldplatz, ich habe gedacht, du musst auch denen Zeugnis geben, auch die brauchen Jesus. Habe ich diskutiert, sogar mein Magen hat geknurrt, Mittagessen vergessen, ich diskutiere immer noch mit dem. Und er hat geredet, da kann natürlich sein Felddienst eintragen und diskutieren. Und am Schluss waren wir genauso weit wie am Anfang. Ich hätte mir den ganzen Zirkus sparen können. Bruder und Schwester, du könntest deinen ganzen Zirkus manchmal, deinen religiösen Zirkus sparen. Das bringt dir nichts. Ob du die Feste so feierst oder die Feste so feierst, ob du das so oder so machst. Erkenne doch mal endlich. Erkenne mal endlich. Wer hat dich verletzt? Wer redet über dich übel? Wer beschmeißt? Jetzt Leiden Jesu. Ich übertrage das jetzt auf dich und mich. Wer bewirft dich mit Dreck? Wer unterstellt dir alles Mögliche? Sind immer meistens die Frommen. Sind meistens die Frommen. Du glaubst nicht richtig, du betest nicht richtig. Du liest nicht richtig die Bibel, verstehst nicht richtig. Wer beleidigt dich ständig? Wer gönnt dir nichts? Wer ist neidisch auf dich? Wer behandelt dich so von oben herab? Ja, ich. Aber du, was willst du? Wer lockt dich ständig in die Falle? Und Jesus wurde ständig in eine Falle gelockt. Und er geht noch hin. Und er geht hin. Er hätte es wissen müssen, aber nein, er ließ sich extra gefallen. Er ging diesen Weg. Er nahm es auf sich, um dich und mich zu warnen. Das ist das Kreuz, das Geheimnis des Kreuzes. Um dich und mich zu warnen, damit du ja nicht dorthin gehst. Und damit nichts zu tun hast. Überleg einmal, wer will dich ständig steinigen und hinrichten und umbringen und aus der Welt schaffen? Schau dir Jesus an. Wer hat ihn gekreuzigt? Was haben die Juden aus ihm gemacht? Das sollte dir eine Warnung sein. Gib dich nicht mit den Religiösen ab und mit dem ganzen religiösen Zirkus. Such die Wahrheit und die Wahrheit ist, was dich frei macht. Und Abendmahl ist, wir sollen seinen Tod verkündigen. Jesus soll nicht umsonst gestorben sein. Weißt du, ja, ich gehe auch den Weg des Herrn. Es gibt Dinge, die du tun solltest, die wichtig sind. Du solltest ihm gehorchen und das Gebot der Liebe beherzigen. Und du solltest, und ein neues Gebot gebe ich euch und so weiter. Du solltest Karfreitag richtig verstehen und das Übel umgehen, das Böse umgehen. Verstehst du mich? Das Rattengift umgehen. In Sprüche 4, 23, toller Spruch. heute Morgen noch gelesen. Sprüche 4,23. Bewahre dein Herz mit allem Fleiß. Bewahre dein Herz mit allem Fleiß. Schau, was Jesus angetan wurde, was Jesus erlebt hat, wie Jesus ergangen ist. Bewahre dein Herz mit Fleiß. Aus deiner Unachtsamkeit kommen dir alle deine Probleme. Aus deiner Unachtsamkeit, steht in der Bibel, das ist nicht mal totes Wort. Sprüche 4,23. Bewahre dein Herz mit allem Fleiß. Aus deiner Unachtsamkeit kommen all deine Lebensprobleme. Die kommen von dort her. Jesus opferte sich, damit du nicht mehr ein Opfer bist. Damit du das Gift vermeidest und sagst, nee, das rühre ich nicht an. Dir reicht doch eine Ratte, eine tote Ratte. Dir reicht doch ein toter Christus. Jesus konnte sich das leisten, das Gift zu schlucken. Warum? Weil er wusste, mein Vater wird mich auferwecken. Das ist nichts für mich, also das bringt mich nicht um. Du weißt es nicht, du wirst nicht auferstehen. Aber Jesus wusste, deshalb ist er auch auferstanden und deshalb hat er ganz gelassen genommen und sagt, ich mache das, ich gehe diesen Weg. Sein Tod sollte eine Warnung sein und zwar für jeden. Jesus starb für dich, bitte geh nicht diesen Weg, mach da nicht mit, lass dich nicht überreden, übertülpen oder was auch immer ist. Jesus kam raus, du solltest auf die Warnzeichen achten, bitte rührt nichts Unreines an, was es auch immer heißt und was es auch immer heißt. Es sollte ein göttliches Warnzeichen sein, das Kreuz von Golgatha. An dem Kreuz, weißt du, die Juden gingen vorbei und haben mit dem Kopf geschüttelt. Aber du solltest nachdenken, nicht nur den Kopf schütteln. Du solltest nachdenken, was ist das? Anderen hat er geholfen, jetzt soll er mal sich selber helfen. Und er ist nicht runtergestiegen, hat nicht getan, was die gesagt haben. Wenn du das Kreuz Jesu richtig verstanden hast, dann wirst du dankbar sein, Jesus. Ich danke dir, dass du mich von diesem fremden Joch befreit hast. Du hast mich befreit. Du wirst dankbar sein. Ich muss das Gift nicht mehr fressen. Ich kann einen Bogen darum machen und werde mich wirklich gut fühlen. Weißt du, der Teufel, die Frommen, die haben damals ihren ganzen Zorn auf Jesus ausgelassen, so wie die Hornissen. Weißt du, alles ihn zu Tode gerichtet, zu Tode gebracht. Und da klebt der ganze Schwarm der Hornissen und wird Jesus zu Tode gerichtet, damit du und ich, damit auf uns keine Hornissen mehr beißt und kommt. Die sind alle auf Jesus fixiert. Die ganze Hölle, und jetzt komme ich zu diesem nächsten Punkt, was ich morgen Abend predigen werde. Die ganze Hölle hat sich auf Jesus konzentriert. Jesus fertig gemacht. Jesus zugrunde gerichtet, damit der Teufel kein Interesse an dir mehr hat. Und er hat kein Interesse an dir mehr. Denn Jesus starb für dich. Er starb für die Juden. Und jeder Jude, also wenn ich Jude wäre, würde ich sofort sagen, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Ich wäre so begeistert. Mein Heiland starb für mich. Komm, Herr Jesus. Und weißt du, die ganzen Feinde, die ganzen Dämonen haben Jesus fertig gemacht, die ganzen Hornissen. Verstehe das Kreuz. Nochmals. Weißt du, das ist Lukas Kapitel 23, Vers 28, da ist eine Bitte, ein Wort des Herrn und ein Anliegen Jesu in Lukas 23, 28. Ihr Töchter von Jerusalem, weint nicht über mich. Karfreitag ist nicht ein Tag zum Jammern, weint nicht über mich, sondern beweint euch und eure Kinder. Als junger Christ zum ersten Mal am Karfreitag im Gottesdienst war, ich muss euch sagen, mein erster Karfreitagsgottesdienst, ich kam in den Gottesdienst und ich wusste nicht, wie man sich anzieht. Ich mag bunte Farben, ich mag rote Farben und ich kam mit roter Krawatte und roten Socken im Gottesdienst. Und dann kommt doch ein Bruder und sagt, Bruder, weißt du nicht, was für ein Tag ist? Der Heiland ist gestorben und du ziehst dich mit rot an. Weißt du, und man darf nicht rot sein. Es ist nicht ein Tag zum Jammern. Es ist ein Tag zum Jubeln und zum Jauchzen. Jesus ist gestorben und ich muss nicht mehr sterben. Ich kann an diesem Gift vorbei. Ich bin erlöst. Und welch Glück ist erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Und dann gehe ich an diesem Gift vorbei und gehe meine Straße wieder weiter. Und der Kämmerer zog seine Straße weiter. Er musste sich nicht mehr an Jerusalem sich festhalten. Und auch die Weisen vom Borgenen Land, die gehen auf einen anderen Weg nach Hause. Die sind nicht mehr zu Herodes gegangen. Verstehst du's? Wenn der liebe Gott gewollt hätte, hätte sie wieder zurückgeholt. Aber nein, der Herr sagte klar und deutlich, geht auf einem anderen Weg nach Hause. sie sind Jesus begegnet. Und alle, die Jesus begegnen, die gehen einen anderen Weg als die Traditionalisten, als die Religiösen, als die Scheinheiligen, als die Frommen. Die gehen auf einen anderen Weg nach Hause. Und das ist mein Gebetsanliegen, dass du einen anderen Weg nach Hause gehst und nicht mehr an diesem Gift danachst. Oh, wie schmeckt es? Weißt du, ich habe sogar Honig geschmiert, was sie alles gemacht haben, damit die Ratten ja kommen. Aber eine Ratte hat genügt, um alle anderen Ratten zu warnen. Und die haben eine ganze Menge gehabt davon. Ich denke, wir haben auch mitgekriegt. Ich wusste ganz genau, wenn ich Käfer in der Gemeinde hatte, dort in der Kirche, dann gab's keine Ratten. Hatte ich keine Käfer, dann wusste ich, Ratten sind da. Also, du weißt, wenn du ein bisschen Probleme hast, ist alles okay. Freu dich, wenn so ein Käferchen da noch da rumtreibt. Du weißt, also du hast keine Ratten. Deshalb geh nicht überall hin. Und Geschwister, manchmal bin ich so traurig über Christen, die rennen überall hin, suchen da ihr Heil, suchen dort ihre Hilfe. Und das ist genauso. Deine wahre Hilfe ist nur in Jesus Christus und sonst nirgendwo. Also nicht mehr da. Weißt du, diese Gemeinde wandern. Weißt du, ab und zu kannst du mal über den Zaun gucken. Aber du solltest wissen, wo du hingehörst. Wo du zu Hause bist, was deine Familie ist. Mit wem du zu tun hast. Es ist Jesus. Es ist Jesus. Und Jesus ist, wo zwei oder drei sich in seinem Namen versammeln. Nicht die irgendwo Passa-Opfer feiern oder was. Passa ist für dich sowieso als Deutscher nichts. Du bist nicht aus Ägypten rausgekommen. Für uns ist Abendmahl. Das ist das Neue, was Gott uns gegeben hat. Von wegen da irgendwie jüdische Feste. Weißt du, die jüdischen Feste sind für die Juden. Und die haben sowieso nichts gebracht. Was haben sie gebracht? Nichts. Die haben versagt ja alle da drin. Deshalb musste Jesus sterben. Und wir haben was Neues. Pfingsten, Ostern. Jemand schimpft und sagt, warum nennst du Ostergottesdienste? Ich nenne, und hat mir geschrieben, Ostern ist heidnisch. Nein, Ostern ist für mich christlich, genauso wie Weihnachten christlich ist. Was wäre ich ohne Weihnachten, ohne Jesus? Ja, Lichterfest und was weiß ich, Zuckerfest. Oder welche Feste auch immer. Nein, ich freue mich, mein Heiland ist gekommen und ich muss nicht da diese Religion schlucken. Ich muss nicht. Schluck Jesus. Da bist du dann richtig geimpft. Wenn du Jesus geschluckt hast. Jesus genossen hast. Dich an Jesus erfreut hast. Alle meine Quellen sind in dir, hat David einmal gesagt. Weißt du, das sollten deine Quellen sein. Das sollte dein Leben sein. Das sollte dein Lebenselement sein. Dort sollst du dich frei bewegen und freuen. In Jesus. Aber weißt du, wenn du dann du kannst messianischer Jude sein. Also ich habe mal einen messianischen Jude von Israel gehabt. Also sogar noch ganz frommen. Und so weiter. Und immer wenn wir Jesus gesungen haben, hat er sich weggedreht. Nicht auf den Fohlenprojektor geguckt oder auf die Leinwand geguckt. Immer Jesus. Weißt du, was nützt dir messianisch, was nützt dir religiös? Immer dann, wenn Jesus geht, dann hast du komische Gefühle, dann musst du irgendwas nennen oder was sagen, was sowieso nicht wahr ist. Vielleicht schockiert es dich, was du gehört hast, aber denk an diesen an Rattengift. Das liegt. Und der Teufel versteht, der Teufel ist so falsch. Da liegt ein Krümel und da liegt ein paar Körnchen und dort liegt ein paar Körnchen. Und erst die tote Ratte warnt dich. Nicht der Geschmack und nicht der Geruch. Die tote Ratte. Und dann ein Jahr hatte ich so eine große Not, dass ich sogar so Kammerjäger holen musste. Und der hat mir dann nachher gesagt, was für Gift man legen muss, dass da keine Ratten mehr kommen. Also, lass uns aufstehen und lass uns gar Freitag Gottesdienst noch zu Ende bringen, weiterbringen. Wir wollen noch das Abendmahl miteinander feiern. Ich denke, das Kreuz von Golgatha. An dem Kreuz brach mir der Morgen an und ich liebe dieses alltraue Kreuz. Es gibt so viele wunderbare Lieder. Die anderen reden nicht vom Kreuz. Wir haben das Kreuz mit Jesus und wir tragen das Kreuz und so weiter. Und ja, wir leben mit Jesus. Ich muss noch euch eine kleine Geschichte erzählen, ganz kurz, bevor wir beten. Ich bin in Schottland, wir übernachten im Freien draußen, irgendwo bin ich so im Feld mit meinem Sohn zusammen und da gibt's Knallereien. Und da wird geschossen, denke ich, Krieg ist ausgebrochen. Oder ich schlafe in der Militärzone. Dann komme ich aus dem Auto raus und da sehe ich, wie ein Bauer Raben schießt. Und dann frage ich, was machen Sie da? Ja, ich schieße die Raben und eine Vogelscheuche aufgebaut und die Raben dort, die erschossenen Raben aufgehängt. Dann sagt er, jetzt habe ich für eine Weile Ruhe auf meinem Feld. Jetzt, wenn die anderen Raben sehen, ein toter Rabe hängt da drauf, die werden Vorsicht sein. Und ich sage dir auch ein Geheimnis, was ich da gelernt habe, in Schottland oben. Weißt du, wenn der Teufel sieht, der Jesus ist in deinem Leben, dann wird er vorsichtig sein, dich anzugreifen, dich zu belasten, dich zu kränken. Denn der Teufel weiß ganz genau, du, mir geht's gleich auch an den Kragen. Mir geht's auch gleich an den Kragen. Lass uns das Lied singen noch an dem Kreuz oder wie das auch heißt. Und wir wollen das Kreuz wirklich ernst nehmen. Das Kreuz als Warnung nicht hinzugehen, nicht zu glauben.